Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute freue ich mich ganz besonders, Sheila Driesch begrüßen zu dürfen. Ich freue mich so, Sheila, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für eure Einladung. Freue mich sehr.
Ja. Sheila ist Betriebswirtin, war Juniordozentin und hat viele Jahre im Bereich der Finanzdienstleistung gearbeitet, bis ein schwerer Schicksalsschlag, die Diagnose Brustkrebs, komplett ihr Leben veränderte. Und es stellte sich heraus, dass es gar keine genetischen Ursachen dafür gab. Und sie fragte sich dann, woher kommt es dann? Und ab diesem Zeitpunkt hat sie ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt, sagt sie selbst. Während ihrer 9-monatigen Chemotherapie hat sie tausende Bücher gelesen und hat sich intensiv mit den Themen Selbstwertgefühl, Sicherheit, Angst, Todesangst und generell mit ihrem Mindset beschäftigt. Und all ihre Erkenntnisse in dieser schmerzvollen, intensiven Zeit hat sie in ihrem Buch Die Mutlöwin bearbeitet. Ein Buch voller Mut, Kraft und Leben, schreiben begeisterte Leser. Aber am besten kannst du jetzt, Sheila, davon berichten, wie du von der Angstthese zum Mutlöwin dich entwickelt hast und wie du deinen größten Konflikt zu deinem größten Geschenk gemacht hast und jetzt Menschen als Coach dabei begleitest, in herausfordernden, konfliktreichen Situationen ihren Weg zu finden.
Ja, also in der Zeit der Krankheit habe ich natürlich sehr, sehr viele Ängste gehabt. Und in dem Augenblick, ja, da habe ich aber gedacht, Moment, das Thema ist dir nicht gänzlich neu. Eigentlich hast du immer schon so getickt, aber jetzt hast du quasi mit der Königsklasse der Ängste zu tun, ne? Der Todesangst. Ja. Aber vorher war ich eigentlich schon sehr geprägt von Ängsten. Sagen wir mal, ganz banale Dinge. Habe ich das Bügeleisen zu Hause ausgemacht, ne? Habe ich den Kühlschrank zugemacht und mein Mann hat mich immer schon veräppelt, ja, Wasserhahn ist auch aus, ne? Und ja, auch zum Beispiel gesellschaftliche Anlässe, ob es Partys oder so gewesen sind, was können die anderen Menschen von mir denken? Was hast du, wie hast du kommuniziert? Hast du irgendwem vielleicht versehentlich auf den Schlips getreten oder hast du was Dummes gesagt? Was könnten die über dich denken? Ja, gehen wir mal weiter zurück. Früher die Angst, schlechte Noten zu schreiben, ne? mit einer 5 nach Hause zu kommen. Das sind so die Ängste, da habe ich überlegt, eigentlich warst du immer schon recht ängstlich. Und dann habe ich überlegt, wo kommt das eigentlich her? Und ja, und genau, woher kommt das eigentlich her? Da habe ich, mit der Frage habe ich mich dann ziemlich genau auseinandergesetzt.
Aber wenn du das so sagst, dann muss ich sagen, das kenne ich, diese Gefühle. Ich glaube, das kennen ganz viele hier, die hier zuhören. Ja,
das ist der Klassiker.
Ja, ja, wie guckt man doch, wie andere denken über einen und selbst geht es einem dann gut oder nicht so gut, je nachdem, ja, wie außen das Feedback kommt. Also viele Menschen und ich und sind doch sehr nach außen orientiert, ja. Und wie hast du das dann gemacht? Wie bist du da durch diesen, als du diese Erkenntnis hattest, wie hast du das gelöst?
Also erstmal ist mein Hobby das Lesen. Und als ich dann sehr müde zu Hause nach der Chemo auf der Couch gelegen habe, da habe ich immer gedacht, okay, viel ist nicht möglich, aber was ist möglich? Und das fand ich schon für mich eine Transformation. Nicht immer nur die Situation zu beweinen, sondern okay, das ist alles jetzt nicht möglich, Sport und alles Mögliche, aber was ist denn möglich? Ja, Lesen ist möglich und ich liebe Lesen. Und das erste Buch war von Eckhart von Tolle, Leben im Hier und Jetzt. Und also ich weiß noch, dass es, glaube ich, 200 Seiten war, aber letztendlich geht es immer auf die gleiche Frage zurück. Welches Problem hast du hier und jetzt? Und das ist so eine einfache Frage. Und dann, ja, der innere Denker, ja, du könntest sterben. Nein, welches Problem hast du hier und jetzt? ja, und die nächste Chemo könnte welches hast du hier und jetzt? Ja, eigentlich bin ich gerade nur ein bisschen müde. Okay. Und diese Frage war mir schon der erste Leitfaden, dass ich mehr im Hier und Jetzt leben soll. Ich meine, das sagen ja viele, das hört man ja auch viel, aber das zu fühlen und das wirklich mal zu machen, das ist eine Sache. Und ich habe noch immer diese Frage, wenn heute irgendwas ist, dass ich denke, welches Problem hast du jetzt und hier? Und wenn wir uns nur auf diese Frage stürzen, dann kann uns das schon helfen, ganz viele dieser Ängste zu ja, bekämpfen, sag ich mal.
Das ist gut. Und trotzdem kommt ja immer so, aber nachher habe ich ja das und das und morgen muss ich ja das und das machen. Deshalb kommt ja doch das Problem, was so ein bisschen weiter weg ist, ist ja doch das, was mich auch gerade beschäftigt, wie ich es dann später löse.
Das stimmt. Ich glaube, dass wir da immer einen Schritt voraus sind. Ne? Also es ist ja so, wenn wir essen, dann überlegen wir schon, was passiert nach dem Essen. Also das Kürzeste ist ja schon, was gibt es zum Dessert? Meistens sind wir ja noch weiter. Ne? Was passiert nach dem Essen, was passiert morgen und so. Und sagen wir mal, das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ich möchte nicht davon sprechen, dass es einen Vorteil bei dieser Krebserkrankung gegeben hat. Aber es hat mir eine Sache auf jeden Fall gezeigt. Und zwar, dass es Sicherheit per se gar nicht gibt. Vorher habe ich immer gedacht, ja, ich war ein sicherheitsorientierter Mensch, ne? Und wenn ich mich so verhalte, dann gehe ich sicher durchs Leben. Wenn ich studiere, dann bekomme ich sicherlich einen Job, einen guten Job. Und dieses Sicherheitsdenken war für mich sehr stark. Und dann habe ich gedacht, hey, das gibt's gar nicht. Also ich habe ja gesagt, ich war vorher im Finanzdienstleistungssektor und ich habe meine Lebensversicherungen abgeschlossen. Ich wusste genau, ich möchte Geld haben, wenn ich 60 bin. Ich möchte, wenn ich in die Rente gehe. Und dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, scheiße, das erreichst du vielleicht gar nicht. Ja. Und da hat ein ganz anderes Denken stattgefunden, dass das, ja, das, was ich in den Büchern manchmal nur gelesen habe, aber war ich immer, was wollen die von mir? Achtsamkeit, Leben im Hier und Jetzt. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist letztendlich, was wir alle nur haben. Keiner hat es in der Hand oder weiß, was übermorgen passiert. Und ja, das hat mir schon auch geholfen, dieser Gedanke, dass man gedacht hat, so dieses ganze Sicherheitsdenken kannst du jetzt wirklich mal in die Tonne werfen.
Ja, wenn ich da jetzt mal so reinfühle, jetzt habe ich irgendwie so dieses Verständnis gerade bekommen. Und zwar, wenn ich jetzt gucke, was ich jetzt gerade brauche und warum es mir gerade jetzt nicht gut geht, was jetzt gerade mein Problem ist, dann geht es mir, wenn ich dafür gut für mich sorge, geht es mir in dem Moment besser und ich bin viel mehr in meiner Kraft, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann geht das Nächste, was jetzt noch kommt, wo das große Problem vielleicht ist oder auch nicht, vielleicht ändert sich das ja auch dann sogar, dass ich da viel mehr Kraft dafür habe und dass ich das überhaupt gut in meiner Kraft erlebe. Und bei dir war es voll krass mit deiner Erkrankung, aber auch die kleinen Problemchen, ich meine, das sind alles dann Problemchen, wenn man da sieht, die Todesangst oder der Tod, dann ist ja alles andere nicht mehr so mächtig. Und aber selbst dafür habe ich mehr Klarheit, mehr Sicht, mehr Kraft, mehr Energie.
Ja, es ist ja so, du sagst das genau so, wie es ist. Was macht Angst mit uns? Angst lähmt auch oft, ne? Dass ich und ja, wenn ich dann diese Angst mal beiseite schieben kann, wenn mir das gelingt, dann werde ich, ja, dann befreie ich mich von dieser Opferrolle und dann kann ich auch wieder handeln.
Das stimmt, das stimmt.
Früher habe ich vor lauter Angst häufig abgewartet, war viel zu sehr in der Abwartehaltung. Und heute mache ich mehr und traue mich mehr und bin mutiger. Und wenn ich, und das ist auch zum Beispiel, früher hatte ich immer Angst, Fehler zu machen. Das wurde mir schon, können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ne? Unsere Eltern meinen, es ist ja gut mit uns, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und es geht ja immer, Fehler zu vermeiden. Aber wenn ich keine Fehler machen darf, kann ich auch nicht lernen.
Ja. Ja.
Und das habe ich einfach auch verstanden, dass ich mich traue, Fehler zu machen. Weil, hey, was passiert denn dann?
Ja, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so die Kultur in der Schule sehe, ja, also weil du hast das vorhin erwähnt, dass du schon als Kind mit dem Einsenschreiben und das nicht so geklappt hat und du Ärger mit deinen Eltern bekommen hast. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen bei meinen Kindern was falsch gemacht. Jetzt haben wir aber das Problem, dass sie jetzt komplett, also gerade meine Tochter, Angst hat, überhaupt Arbeiten zu schreiben, obwohl ich mich jetzt sehr, sehr geändert habe durch die Erlebnisse wiederum in meinem Leben. Und trotzdem ist es da, ja. Und witzigerweise, jetzt hat meine Tochter in dieser Woche 5 Klausuren. Und was ist passiert? Sie ist richtig krank geworden. Ja, sie hatte so starken Infekt, dass sie gar nicht zur Schule gehen konnte. Und das ist ja auch ein Riesenkonflikt. Und jetzt frage ich dich so als Coach und Expertin für Mut, was kann ich machen mit meiner Tochter, wenn die so eine Angst hat, nicht gut genug zu sein bei Vorträgen, bei Klausuren? Was kann sie gerade tun? Also, oder ich?
Ja, in erster Linie finde ich Mut zur Ehrlichkeit gut. Und als Mutter zu sagen, pass mal auf, vielleicht habe ich es nicht ganz richtig gemacht. Ich habe immer, kommuniziert, wie wichtig es ist, gute Noten zu schreiben. Und das habe ich aus dem und dem Grund getan, weil ich dich liebe, weil ich möchte, dass du später glücklich wirst im Leben. Mhm. Und einfach dann auch zu sagen, aber da hat sich gerade was verändert in mir. Ich definiere Glück gerade anders. Nicht über, ne, dass wir alle den, weiß ich nicht, super bezahlten Job, also es ist ja, Geld ist auch immer so ein Thema, ne? Ja. Geld und Glück, auch Geld und Glück.
Schon. Und die wollen einen guten Job haben, die wollen viel Geld verdienen, ne? Haben wir heute erst auch gerade beim Mittag gegessen.
Die wollen auch ihre Statussymbole haben, ne?
Ja, ja. Also gerade der Freund von meiner Tochter, also gar nicht sie. Aber witzigerweise ist, das haben wir alle schon gemacht. Also so sind wir schon, dass wir da sind. Und trotzdem ist es wie in ihren Zellen eingeprogrammiert. Ja? Und das ist wirklich spannend, dass es gar nicht so von heute auf morgen so mit dem Schnips weggeht. Dass es wirklich da doch sich auch sagen kann, okay, ich weiß es jetzt und trotzdem braucht es seine Zeit, sich zu verändern und sich auch nicht dafür zu verurteilen. Also das habe ich jetzt gerade so für mich gemerkt, dass es wirklich auch ein Prozess ist, dass wir
das anzunehmen. Und das kommt ja auch bei dir nicht von ungefähr, weil du hast ja in deinem Leben Erfahrungen gemacht. Also ich nenne das immer so schön Landkarte des Lebens. Ne? Wir kommen auf die Welt und sind erstmal ja auf so einer Landkarte und die Welt ist groß. Und dann kommen unsere Eltern und sagen, so, also hier lang bitte, sie meinen es gut, wollen uns so Wegweiser im Leben geben, dass wir gutes Leben kommen. Und also ich mache jetzt mal so ein Beispiel, das kennen wir bestimmt auch alle. Wenn du heute Abend lieb bist, darfst du lange aufbleiben. Das ist so eine Wenn-Dann-Formulierung. So, und dann ist das so, ja, was heißt denn lieb sein? Ja, das heißt also schon mal nicht laut, ne? Am besten so ein bisschen unauffällig verhalten, unter dem Radar laufen, nicht nerven, nicht so viele Fragen stellen. So, und dann üben wir das und schon ergibt sich ein Muster. Das fällt dann in unser Unterbewusstsein. Wir wissen, ich sage immer so eine Landkarte, da ist der Wegweiser, lieb geht's da entlang. Ne? Und das machen wir so oft, aber irgendwann vergessen wir, dass wir alt genug sind und selber entscheiden können, wie lange wir aufbleiben. Aber dieser Wegweiser, der ist einfach so in uns. Und sich da einfach mal auch zum Beispiel mit deiner Tochter hinsetzen und zu sagen, so, wo stehst du jetzt gerade? Ne? Wie sind deine Gefühle? Das alles mal, die Ist-Situation, und dann überlegen, wie sind wir denn da hingekommen? Um dann zu entscheiden, welche Wegweiser drehen wir denn jetzt vielleicht mal um?
Einen anderen Trampelpfad nehmen.
Was sagst du, Andreas?
Ich sage, einen anderen Trampelpfad nehmen.
Ja, neuen wieder machen, ne? Also,
genau.
Dass er dann wieder zur Straße, zum Weg wird, ne? Gewohnt wird.
Genau, ich meine, ich bin ja kein Psychologe, deswegen gucke ich mir, also wenn ich arbeite jetzt nicht die Vergangenheit an, ich schaue auf die Ist-Situation. Ne? Als Coach ist ja die Ist-Situation wichtig. Aber wenn man sich mal, da ist das Mann, ne, schon, wenn wir uns mal darüber bewusst werden, wo wir gerade stehen und uns das mal so beleuchten, dann wissen wir eigentlich auch insgeheim, wie wir da hingekommen sind. Das ergibt sich irgendwie so im Kopf. Und ich glaube, wenn wir das dann annehmen und sagen, dann kommt ja die nächste Entscheidung. Wie ist es gerade? Und bin ich damit so glücklich, wie es ist? Und dann zu sagen, also pass mal auf, eigentlich wollen wir das ändern. Und dann zu sagen, wie wollen wir es denn haben? Wie wäre denn die Situation, die wir haben wollen? Und die mal visualisieren, ne, kreieren. Mhm. Und dann überlegen, wie kommt man denn von da nach da? Mhm. Vom Ist zum Soll.
Mhm. Ja, ich finde das spannend. Und selbst jetzt, wenn ich nochmal so reflektiere mit dem Infekt von meiner Tochter, dann ist es doch auch wieder ein Geschenk irgendwo. Das ist eine leichter Infekt, eine leichte Erkrankung. Mhm. Und dass man einfach so auf Zeichen guckt, wo fließt es nicht so? Und es ist ja immer so, wenn es nicht so fließt, dann ist es wieder ein kleiner Unfall. Man schmeißt irgendwas runter oder man macht ein Auto, einen kleinen Autokratzer oder so, oder man wird ein bisschen krank. Und wenn man so diese Zeichen schon annimmt und schaut, Mensch, ich glaube, ich bin hier nicht im Fluss, was stört mich jetzt gerade, wo du jetzt gefragt hast, was ist jetzt gerade, worüber bin ich nicht so glücklich? Und dass ich mir das gleich angucke. Also das ist ja jetzt auch ein Geschenk sozusagen. Guck mal, ich habe zwar schon viele Hausaufgaben gemacht, aber trotzdem ist das noch passiert. Also kann man sich nochmal, Kommunikation hast du gesagt, sich hinsetzen und miteinander sprechen und das nochmal ansprechen und fragen, wie kann ich dich da unterstützen? Und eigentlich ist es auch das ein Geschenk, auch die kleinen Sachen, wenn ich achtsam bin und schon gucke, wo kommen hier die kleinen Konflikte, damit es nicht erst so ein großer Konflikt eine tödliche Erkrankung wird erst. Ne? Darüber hatten wir auch im Vorgespräch gesprochen. Das ist nicht nur dann, wenn es wirklich die Diagnose ist, die schwere Diagnose, sondern schon weit vorher zeigen sich die ersten Anzeichen. Hat sich bei dir eigentlich damals vorher schon was gezeigt? Das würde mich mal interessieren. Was war so das Erste, wo du da so rübergegangen bist?
Also ich wollte dich zum Beispiel jetzt auch gerade loben, dass du das eine überhaupt mit dem anderen in Verbindung gebracht hast und gesagt hast, diese Anzeichen deiner Tochter, das ist ein Zeichen für ihre innere Unruhe, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil es gab bei mir Anzeichen, aber die habe ich überhaupt nicht erkannt. Mhm. Weil der Körper war für mich so, ich muss funktionieren, wie alles andere. Ne? Und es gab Anzeichen, aber hey, bringt mich ja nicht um. Ne? Also eine Gürtelrose, ja, da bin ich noch nicht mal...
Gürtelrose ist ganz, ganz typisch für Stress. Ja.
Bin ich noch nicht mal zum Arzt gegangen. Da wartet man ein paar Tage, dann ist das weg. Oder, ich musste mir die Gebärmutter entfernen lassen vor ein paar Jahren aufgrund von Myomen. Das habe ich in einer OP gemacht und am nächsten Tag war ich zu Hause. Ne? Ich musste ja ein paar Tage später,
Aber das sind schon recht krasse Anzeichen, muss ich sagen.
Habe ich nicht verstanden. Ich kann da heute. Aber das war.
Aber es ist so, ich finde das richtig sympathisch, dieses. Das ist einfach so und dafür braucht man sich nicht verstecken oder dass jeder ist zu jeder Zeit da, genau da, wo er steht und das ist in Ordnung so und jeder hat sein eigenes Tempo und seine eigenen Lernaufgaben und manche müssen, ich sage mal so, ewig grüßt das Murmeltier, manche müssen diese Schleife immer öfter drehen und ein bisschen wird es immer schlimmer, aber jeder hat einfach die Chance, dieses Geschenk zu erkennen und diesen Konflikt einfach durchzugehen und ich fand das wirklich schön, wie du das mit deinem Buch gemacht hast. Das ist ja auch nochmal so ein eigenes Aufarbeiten der eigenen Themen. Das ist auch total mutig, finde ich das.
Danke. Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht mal für meine eigene Aufarbeitung gemacht, sondern um andere Frauen zu inspirieren, mal hinzuschauen bei so einer Krankheit, weil ich finde, es ist ja, wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und es nur den Körper in die Chemo zu schicken, war mir zu wenig. Mhm. Und das ist das, wo die Ärzte uns begleiten. Aber ich wollte wieder die volle Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und der Arzt begleitet meinen Körper und begleitet mich durch die Krankheit. Aber ich habe mich also relativ schnell von der Krankheit verabschiedet und habe überlegt, okay, das bist du, aber wo willst du hin? Und das Ziel war ja Gesundheit. Und dann habe ich überlegt, was ist denn Gesundheit eigentlich? Und ich finde, gesund sein ist so viel mehr, als nur nicht krank zu sein. Da habe ich mich sehr mit dem Gesundheitsbegriff beschäftigt. Und dass Gesundheit ein Zustand des körperlich, geistigen und seelischen Wohlbefindens ist. Und da habe ich überlegt, Sheila, das bist du schon lange nicht mehr. Also du warst vorher gar nicht gesund, sondern du warst nur ohne Diagnose.
Mhm.
Weil geistig habe ich mich nicht wohl gefühlt in mir. Mein Selbstwertgefühl lag am Boden. Und auch diese Verbindung zum Körper war bei mir gar nicht gegeben. Ich habe diese ganzen Warnsignale überhaupt nicht gehört. Heute höre ich Dinge. Nervosität und sich mal. Also es gibt so 7 Grundbedingungen für Gesundheit. Und eine ist zum Beispiel ein positives Verhältnis zu seinem Körper zu haben. Und ich sage jetzt mal, ein positives ist eine Sache, aber wer hat überhaupt noch ein Verhältnis zu seinem Körper?
Also ich merke das sehr, weil ich bin auch Coach und gehe so zu so einer liegenden Acht, dass ich auch erstmal an das Fühlen komme und dann auch das Fühlen des inneren Kindes. Und bei manchen meiner Klientinnen, meistens sehr erfolgreiche Geschäftsführerinnen oder Leiter von Marketingabteilungen und richtig Managerinnen, die wirklich alles im Griff haben. Und dann fangen wir an, erstmal zu fühlen. Wo ist das Gefühl im Körper? Was ja. sagt dir das? Was zeigt, was fühlst du da? Und manchmal bin ich 1,5 Stunden nur, dass sie fühlen. Das ist für sie was völlig Neues zu fühlen, ja. dass hier eigentlich ihre rechte Seite irgendwie tiefer ist oder dass sie schmerzt oder dass das sich anfühlt wie ein Stein. Das ist was völlig Neues und das ist ja schon mal so spannend zu gucken. Es passiert was im Außen, ich gehe mit etwas in Resonanz und dann zu gucken, was es in deinem Körper macht. Denn wir sind ja in unserem Körper, der wurde uns ja gegeben. Also das hat ja bestimmt eine wichtige Aufgabe, unser Körper. Und zwar fühlen wir dann unsere Emotionen und unsere Gefühle. Und das ist ja ein guter Anhaltspunkt. Ja, und da finde ich spannend, dass das auch bei dir so der Weg war, zu gucken, was macht dein Körper, was oder jetzt auch so, dass du das jetzt genau weißt. Das ist spannend.
Ja, und auch, hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber sich mal wieder in sich selbst zu verlieben. Also wenn man in der Werbung schaut, oh, und dann schaut man an sich selber runter. Und ja, aber bei mir ist da ein bisschen zu viel und da ist was zu wenig und die Beine sind krumm. Und ich weiß nicht, wir haben ja so viel an uns zu meckern im Prinzip. Und dann denke ich mir, ja, warum eigentlich? Also einfach mal so ein bisschen dankbar sein. Also ich habe nur dieses eine Paar Füße und sich mal wieder mit dem, also zufrieden hört sich ja immer schlecht an, aber für mich ist zufrieden ein guter Zustand, denn ich bin dann im Frieden und ich bin im Frieden mit meinem Körper. Mhm. Ja. Das habe ich lernen dürfen.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, dass man auch da aus dieser Bewertungsschiene rauskommt, ne? Ja. Wieder zu gucken. Da werden Vergleichsbilder aufgebaut, ne? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich von diesen löst. Unabhängig davon zu gucken, was du sagst, ne? Auf die Gesundheit körperlich und seelisch und da selber dann zu gucken und dran zu arbeiten.
Und dass es einem bewusst ist, vor allen Dingen, ja, überhaupt.
Ja, auch dieses Körperempfinden, das ist auch so spannend, was du sagst. Und das habe ich auch, wenn ich zum Beispiel im Gespräch, wenn man das einmal angeknipst hat, finde ich, dieses Körpergefühl, dann hört man es immer häufiger. Dann fühlt man auch, wenn Leute einem nicht gut tun, zum Beispiel. Ne? Dann merke ich, ich atme ja gar nicht, wenn mir das Gespräch nicht gefällt und so. Das wäre ja früher gänzlich verborgen geblieben. Ne?
Ja.
Ja, es ist eine schöne Achtsamkeit, wenn man die für sich erlangt hat. Also die hilft einem schon dann im Leben weiter.
Ja, das stimmt. Ja, erzähl mir noch mal so ein bisschen von deiner Arbeit. Also du arbeitest jetzt als Coach. Also du hast damals deinen Job gekündigt und dann, wie ging es dann weiter? Also da bin ich total neugierig.
Also ich hatte ja vorher schon gemerkt, dass die Versicherungswirtschaft mich nicht glücklich macht. Also ich habe, ne, trotz des ganzen Funktionierens habe ich das irgendwo gemerkt und ich hatte gerade die Versicherungsagentur, die ich zusammen mit meiner Schwester hatte, hatten wir umgedreht. Also ich hatte ihr die abgegeben, aber gleichzeitig sollte ich dann wieder bei ihr arbeiten. Und das war gerade, und dann sind wir in Urlaub gefahren und im Urlaub habe ich dann diesen Tumor gemerkt und dann habe ich so gedacht, so ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal um mich selber kümmern. Und ich hatte schon früh das Gefühl, jetzt wird nichts mehr so, wie es war. Mhm. Und im Übrigen finde ich auch, also wem das Spaß macht, wirklich, jeder Mensch ist anders. Aber ich habe gedacht, auch die Versicherungswirtschaft ist irgendwo für mich ein Geschäft mit der Angst. in jedem Beratungsgespräch. Ein Hausrat, hast du Angst, dass dein Hausrat irgendwie überschwemmt wird? Deiner Wohngebäudeversicherung hast du Angst, dass dein Haus abbrennt. Und es war immer auch mit Ängsten verbunden. Und ich wollte mit diesem ganzen, ich für mich, ich weiß, das muss es alles geben. Ich habe auch meine Versicherungen und so weiter. Das ist auch alles gut. Aber ich möchte mich nicht damit tagtäglich beschäftigen. Nicht mit meinen Ängsten und auch nicht mit denen anderer Leute, weil es mir einfach nicht gut tut. Und da wusste ich, du musst was anders machen. So, und ich habe dann das Buch geschrieben, um andere Frauen zu inspirieren. Und das durfte ich auch schon 1500 Mal verschicken. Das habe ich im Eigenverlag gemacht. Also letztendlich ist es ein Geschenk für die Frauen, weil es kostet 6,95 und das ist Porto und ein ganz klein bisschen Produktionskosten, weil ich habe damals keinen Verlag gefunden. Aber ich habe mir gedacht, da lässt du dich nicht entmutigen. Das wäre ja, also dieser Titel Mut. Ja, der hat mir auch schon so geholfen. Auch dieses Armband, was ich immer trage, das ist bei so vielen Dingen, ja, hörst du jetzt auf? Nee. Du hast jetzt Mut und gehst einfach weiter. Und dann habe ich dieses Buch selber gemacht, habe mir selber eine Lektorin genommen und so weiter. Ja, und das hat viele Frauen inspiriert, mir zu schreiben. Und das wäre vielleicht auch gar nicht passiert, wenn ich einen Verlag gehabt hätte, weil ich habe schon viele gute Bücher gelesen, aber deswegen den Autor anschreiben habe ich erst einmal gemacht. Aber dadurch, dass ich das alles selber gemacht habe, also ich sage mal 300 E-Mails von Leserinnen habe ich bestimmt schon bekommen. Und daraus ist dann so entstanden, so ein Coaching zu machen, dass ich Leuten vielleicht was mitzugeben habe. Gleichzeitig mache ich noch ein Fernstudium zum Gesundheits- und Präventionscoach, einfach um noch so ein bisschen dahinter so ein bisschen fachliche Informationen noch zu haben. Aber das sind zum Beispiel ganz allgemeine Coachings. Also habe zum Beispiel auch Frauen in unserem Alter, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie alt du bist, oder fragt man sowas gar nicht? Ich bin mal mutig, ich frage mal.
Ja, also ich bin so 51.
Also ich werde in ein paar Tagen 46, zum Glück. Und ich glaube, dass wir in einem spannenden Alter sind. Dass wir da nochmal den Mut, also unsere Kinder werden älter, wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit für uns und dass da auch noch ganz viel Potenzial in uns steckt. Und dass Frauen sich da auch nochmal trauen, den Job zu wechseln und so weiter. Und da gibt es auch welche, die dann mich kontaktieren und mich fragen, weil ich ja nun auch da mit meinem BWL-Studium Feedback habe. Und also das ist so ein 1-zu-1-Coaching, was ich anbiete. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Online-Produkt, das nennt sich das Mutcamp. Das sind einfach 16 Videos, die immer mit einer Geschichte anfangen, weil ich finde immer, dass wir durch Geschichten gut uns reinfühlen können. Da sind wir wieder bei diesem Fühlcharakter. Und das macht was mit einem. Und dann kommt so eine Interpretation von der Geschichte und dann endet es mit einer Übungsaufgabe. Weil es ist, für mich ist immer ganz wichtig, dieser Praxistransfer. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wie oft sagen wir eigentlich alles, was wir nicht wollen? Hoffentlich wird heute nicht so ein stressiger Tag wie gestern und hoffentlich, ne? Immer, was wir nicht wollen. Und das ist zum Beispiel so eine Tagesaufgabe. Heute sage ich nur das, was ich erleben will. Und das hört sich manchmal so einfach an, aber man ertappt sich dann ganz oft,
dass also man... Das ist wohl wahr, zum Beispiel alleine in der Berufung, seine Berufung finden, seine Seelenaufgabe. Da wusste ich jahrelang, konnte ich immer nur sagen, was ich nicht will. Also das ist wirklich auch eine absolute Herausforderung. Da hast du richtig, das liegt total recht.
Ja, und da komme ich auch nochmal auf deine Tochter zu sprechen. Ich habe immer an meinen Fehlern gearbeitet. Aber ich sage mal, wer immer nur an den Fehlern feilt, der wird irgendwann vielleicht weniger schwach, aber noch lange nicht stark. Und ich habe geguckt, was kann ich eigentlich gut? Und ich glaube, das ist auch, dass ich gut sprechen kann. Und dass ich gut was vermitteln kann. Und da einfach mal hinzuschauen, und das mache ich auch mit meinen Jungs, also ich habe zwei Jungs, und zu sagen, was machst du denn gut? Also die hatten zum Beispiel auch gestern so eine der Ältere macht nächstes Jahr Abi. Und da war auch Berufsbegleitung. Ja, er sollte drei Schwächen von sich nennen. Da habe ich gedacht, falsche Frage. lass uns doch mal überlegen, was kannst du gut und vor allen Dingen, was machst du gerne?
Ja. Also das ist eine große Herausforderung, komischerweise oder lustigerweise sind wir genau an dieser Frage gerade, auch gestern gewesen. Und da sagt die Emilia, wenn sie so ganz, ganz in sich so ein bisschen traurig ist, sagt sie, ja, was kann ich eigentlich gut? Ne? Und das ist vielleicht auch das Thema in den Schulen, dass gar nicht mehr so an den Schwächen gefeilt wird, damit die Kinder besser werden und nicht an dem, was sie wirklich gut können. Ja? Also das ist wirklich nochmal ein guter Impuls für mich, da einfach einen Ausgleich zu Hause zu schaffen. Ja? Dieses, was kannst du gut?
Sie ja, schau dir doch mal an, für wen sind Förderkurse?
Ja, für die schlecht sind, ne?
Ja, beziehungsweise für Schüler, die da schlecht sind, ne? Die sind ja noch nicht mal vielleicht insgesamt schlecht in der Schule, aber sind eben in irgendeinem Fach schlecht. Und da wird der Finger in die Wunde gelegt, ne? Was ja, sagen wir mal, auch nicht schlecht sein muss. Aber mir fehlt das Gegengewicht. Einfach mal zu sagen, was kannst du denn im Umkehrschluss? Und wir müssen ja nicht alle Physiker und so weiter werden. Ich finde es auch okay, dass meine Kinder keine Kunst können. Die können nicht malen. Aber muss ja nicht jeder Picasso werden. Ne? Also da mal wieder, wir müssen nicht alle in die Schublade passen. Wir dürfen auch gerne unterschiedlich sein. Und es muss auch nicht jeder Abi machen. Es geht einfach darum, dass Mut häufig so groß gedacht wird. Ne? Das ist auch wieder, es ist ja immer, was wir denken, was es ist. Ne? Und das ist auch so eine spannende Frage, die ich auch vielen Frauen stelle. Was ist denn Mut für dich? Und dann wird das immer so groß gedacht. Ne? Also wir denken dann direkt an den Fallschirmsprung aus dem Flugzeug und so weiter und so fort. Aber für mich ist Mut nichts anderes als Angst plus diesen einen Schritt. Und zu jeder Veränderung brauchen wir irgendwo Mut. Also auch zum Beispiel, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Also die ersten 10 Male bin ich an dem Regal mit den Kichererbsen und so weiter vorbeigelaufen. Das war für mich, Gott, die müssen eingeweicht werden, um Himmels Willen. Und was mache ich denn dann mit denen? Ich habe da keinen Zugang zu gefunden. Das war für mich zu groß. Und dann einfach mal zu sagen, hey, jetzt tun wir mal die Angst weg. Also die fressen dich nicht auf, sondern höchstens, du willst die Kichererbsen essen. So. Und jetzt steht ja hinten drauf. Und jetzt mache ich die ganz selbstverständlich abends, wenn ich ins Bett gehe, lege ich die in Wasser. Morgen sind die fertig, werden die noch gekocht. Und heute lache ich darüber, was ich doch für ein Problem mit Kichererbsen gehabt habe beispielsweise. Und das war einfach dieses Problem im Kopf. Und das ist es häufig, dass wir uns mal anschauen, auch zum Beispiel euer Thema, Konflikt. Ne, jetzt habt ihr ja so schön das mit dem Transformation hinten dran gesetzt, aber Konflikt, das ist, denkt doch jeder, oh Gott. Ne? Also da wollen wir ja mal nichts mit zu tun haben, weil Konflikte
sind... Was denkst du, was wir im Vorfeld vom Kongress hier schon gesagt haben? Also Konflikt, da kommt gar keiner. Da will ja keiner sich damit beschäftigen. Ja? Ist ja was Unangenehmes. Ja, aber wir haben es trotzdem gemacht, weil es für uns, also wir hatten sehr, sehr viele Konflikte auch in den letzten Jahren und wir sind da durchgegangen und daraus ist dieser Kongress entstanden und ich merke so, und ich habe ja vorhin erzählt mit dem Thema Berufung so meine Themen, ne? dass ich nur wusste, was ich nicht wollte. Das geht mir zum Teil immer noch so. Aber jetzt ist es so, oh, das macht Spaß, jetzt mit dir zu reden und einfach ja, sich gegenseitig zu befruchten, sagt man das so?
Ja,
genau. Und das ist, das finde ich total spannend. Und nach den Interviews gehen wir immer so richtig tanzend heraus. Ich hatte letzte Mal auch...
Leichtigkeit, sag mal. Ja. Ich sag mal, wie so ein bisschen schweben.
Dieses Gefühl, ja, gelassen und voller Kraft zu sein. Und das spiegelst du mir und das können wir auch sagen. Und das ist unser Anliegen für den Kongress. Genau.
Ja, und ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung steht ja überall.
Ja,
ne?
Genau.
Aber alle wollen sich entwickeln, aber keiner möchte diesen Prozess durchleben, habe ich das Gefühl. Und da gehört schon mal ein bisschen Schmerz, sagen wir mal, dazu. Also ich habe meine Chemo wirklich viel Schmerz auch gehabt, aber das hat mich extrem weit gebracht. Und ich bin jetzt 20 Jahre fast verheiratet und in den letzten 2 Jahren hatten wir mehr Konflikte als vorher. Aber da hat sich auch nochmal bei uns unheimlich viel entwickelt, gelöst in der Zeit. Hm. Wir haben, und das war aber auch nicht so leicht, weil mein Mann ist ein Scheidungskind, sagen wir mal. Also die Eltern haben sich getrennt, als er 4 Jahre alt war. Und das hat bei ihm tief gesessen. Jedes Mal, wenn wir einen Konflikt hatten, hatte er so dieses, oh Gott, das geht hier auseinander. Und wo ich dann einfach mal hinzuschauen, wo hast du jetzt das Problem? Also ich will mich nicht von dir trennen, ich liebe dich, aber ich muss nicht alles gut finden, was du machst. Ne, aber dich als Person liebe ich nach wie vor. Und dass er das verstanden hat, hier steht nicht bei jedem Konflikt die Scheidungsunterlage im Haus.
Im Gegenteil.
Ne? Genau, haben wir uns gemeinschaftlich transformiert, entwickelt. Mhm. Ja.
Aber
so ging es mir eigentlich auch. Ne? Also, ja. Also ich bin eigentlich fast jedem Konflikt aus dem Weg gegangen.
Bist du auch ein Scheidungskind?
Ja, ich bin auch ein Scheidungskind.
Ja, auch ein Scheidungskind. Aber auch wieder eine Gemeinsamkeit.
Aber nicht mit 4, bei mir war es später erst. Ja, aber vielleicht war dann auch noch bewusster. Ne? Mhm. Also das
ist in keinem Alter schön.
War ich komplett in diesen Vermeidungsstrategien drin. Ne? Also ich muss auch sagen, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Fehler zulassen. Sich die Fehler angucken, wo führen sie mich hin? Und dann ganz wichtig, aber dann auch eine Entscheidung treffen.
Ja.
Ich glaube, einfach dann zu gucken, ne? Dann einfach wirklich dann mal den Knopf zu drücken.
Mhm. Ja.
Genau, und ich finde, und dazu braucht man Mut.
Ja.
Ja. Und deshalb war so, dass ich dich gefunden habe. Also wir kennen uns ja gar nicht so vorher. Ne? Ich habe dich ja wirklich einfach im Internet gefunden, weil du so viel Mut ausgeströmt hast, ja, so als Mutlöwin. Und das haben wir beide gemerkt. Also das war unser großes Thema, dass wir da nicht den Mut hatten, hinzuschauen und uns irgendeine Geschichte erzählt haben. Und dadurch ist man so immer dahin geplätschert und hat gar nicht sein Potenzial gelebt. Und erst wenn man da durchgeht und diesen Mut hat, und deshalb finde ich, so als erstes gehört so ein Mutaufbau. Das ist das diese Gewissheit, so klein anzufangen, ne, mit kleinen Sachen und zu gucken, Mensch, ich war mutig und ich habe hier so ein cooles Ergebnis. Ja, und das kann ich üben, bin ich der Meinung, ja.
Ja, jeder kennt ja auch diesen Eisberg, sagen wir mal, ne? Den sieht man ja überall, der einem verdeutlichen soll, dass 80% dessen, was wir, oder vielleicht sogar mehr, was wir so am Tag machen, aus dem Unterbewusstsein heraus machen. Und da gehört eben Mut zu, mal hinzuschauen. Was sind denn meine typischen Denkmuster? Wie rede ich eigentlich mit mir? Ach, du dumme Nuss, hast du das schon wieder vergessen? Würde ich so mit niemandem anderen reden? Nein, warum rede ich so mit mir? Ne? Das sind da einfach mal hinschauen, wie ist die Situation denn jetzt gerade? Und ich sage jetzt mal, jeder kennt die Situation, so ein Geburtstagskuchen. Ne? Und dann schneidet man so tolle Stücke und es gibt immer eins, habe ich die Erfahrung gemacht, was besser aussieht.
Immer.
Meins.
Ja, meins meistens.
So, und dann gibt es dieses kleine, urselige, was vorher noch umfällt, was keiner mehr haben möchte. Und wer kriegt das? Meistens man selbst. Und dass ich denke, nein, ich erlaube mir jetzt auch mal, das dickste Stück von der Torte zu nehmen. Einfach mal so kleine Übungen. Ne? Und das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Und das ist schön, das macht Lebensfreude, da mal hinzugucken und einfach mal etwas zu verändern. Die ersten Sachen der Veränderung, die fühlen sich noch komisch an, weil diese Muster, die man so hat, die geben einem ja auch vermeintlich Sicherheit. Ne? Auch wenn man sich in der Sicherheit gar nicht so wohl fühlt, aber irgendwie ist Sicherheit da. Und einfach mal zu sagen, so, ich scheiße jetzt mal auf diese Sicherheit und mach mal was anders, ich fand, das hat mich nochmal so ein bisschen jugendlich gemacht. Also einfach mal, meine Kinder sind dann auch, Mama, das passt ja gar nicht zu, die sind ganz verwirrt. Ne? Früher war immer, Mama ist so und das macht die nicht. Ne? Und heute denken die, also wir sind uns gar nicht mehr sicher, was sie macht. Und das macht es eben auch irgendwo wieder mal so ein bisschen spaßig bei uns zu Hause.
Aber witzigerweise oder spannenderweise finde ich das gut, dass du mit deinem Mann das so zusammen gemacht hast, dass ihr durch diese Sache beide zusammengegangen sind, weil man oft haben viele die Angst, dass dann auch die Beziehung zerbricht, wenn der eine sich entwickelt und der andere nicht. Und dieses kannst du vielleicht noch mal so zum Schluss, also wir sind schon zum Schluss angekommen, aber das ist mir noch mal so wichtig, weil ich es ganz wichtig finde, dass die Paare und die Familien so diesen Weg auch sehen, gemeinsam durch diese Konflikte zu gehen. Und wie hast du das geschafft, deinen Mann da mitzunehmen auf diesen Weg? Und das ist ja auch Mut, dann da durchzugehen. Vielleicht noch mal so zum Schluss so ein Tipp.
Also anfangs hat er versucht, meine Entwicklung ein bisschen aufzuhalten, aus seiner eigenen Angst heraus. Aber das hatte ich dann schon verstanden und habe ihm gesagt, pass mal auf, ich möchte, dass wir diesen Weg zusammen gehen. Und wir reichen uns immer so, wenn der eine mal ein Stückchen vorgeht, das ist auch völlig normal. Aber ich habe immer so ein schönes, also wir denken in Bildern, finde ich. Und ich habe immer so ein schönes Bild im Kopf, wenn ich den Schritt vorgegangen bin, dann vergesse ich nicht, mich umzudrehen und dir die Hand zu reichen und dich hinterherzunehmen. Mhm. Und er hatte auch Schmerz, aber anders, also beruflich war er mit einem Geschäftsführer sagen wir mal, verbunden mit einem anderen Gesellschafter über fast 20 Jahre. Und das hat eben auch nicht mehr funktioniert, weil sich da eben diese Entwicklung gegeben hat. Und da musste er auch hinschauen, will ich weiter leiden? Und dann hat er mich gesehen und gedacht, da hat er auch gemerkt, wie kostbar Leben sein kann. Da hat er gesagt, das möchte ich nicht. Und da kam seine Entwicklung. Er wusste auch, er muss sich entwickeln, weil er kreuzunglücklich im Job gewesen ist. So, und dann hatte er einen Business Coach, dem er immer so gefolgt ist, und ich dachte so, hörte den immer reden, habe gedacht, im Prinzip sagt er das Gleiche wie ich, nur eben ich im Bereich Gesundheit und er im Bereich Business. Und vom Mindset aber her, ne? Also du bist deine eigene Grenze und so weiter. Und letztendlich haben wir uns dann gleichförmig entwickelt. Und wenn er den Schritt vor war, hat er mich mitgezogen. Wir sind dann eben so gemeinschaftlich. Wir haben immer geschaut, das bewegt mich, das geht gerade in mir vor, so sieht die Situation gerade bei mir aus. Also ich sage mal, Kommunikation ist da wirklich alles.
Ja, stimmt. Und du hast doch erwähnt, dass jeder so auch einen Begleiter hat oder einen Coach. Das ist auch oft hilfreich, dass man sich auch im Außen Hilfe sucht. Also das haben wir auch bei unseren Konflikten sehr gemacht. Wir haben uns einfach einen Beziehungscoach geholt, oder ich habe mir jetzt auch zum Beispiel für den Kongress jemanden geholt, der mich unterstützt. Also das ist auch keine Schande, sage ich so. Also es ist eine riesengroße Hilfe, einfach sich von außen auch Unterstützung zu holen, die einfach schon einen Schritt weiter sind, nicht so gut, sondern wirklich Mentoren, die einen begleiten und vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und ein bisschen mehr da sind, wo ich hin will. Also da habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Finde ich super. Und da ist auch eben, der muss nicht hier oben stehen, dann kann der dir die Hand auch nicht mehr reichen. Der muss dir ein Stückchen voraus sein und dich mitziehen können oder dich inspirieren können. Das ist ja weil letztendlich ist das ja alles, was wir machen, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ne? Wir sagen, das könnte was sein, und dann, dass derjenige, der Coachie, auch wieder dann merkt, hey, ich bin ja gar kein Opfer, ich kann ja das und das und das tun, aber was er davon tut, darf er selbst entscheiden, ne?
Ja, das finde ich auch. Genau. Und wenn derjenige zu viel oder zu so Elternstatus hat oder Guru-Status, fühlt man sich auch wieder klein. Und das ist ja genau das, was man nicht möchte. Es ist ja wichtig, mich groß zu fühlen als was Besonderes, als ein Funken, ja, die wir ja alle sind. Ja, ja. Einzigartig.
Und das ist vielleicht auch noch ein schönes so Schlussbild. Dieser gesunde Egoismus, das würde ich jedem gerne mitgeben. Das ist auch so eine Landkarte des Lebens, was ich eben schon mal erklärt habe. In der Kindheit ist auch so ein bisschen, da haben wir noch so geschrien, ich will ein Lolli. Und dann wird gesagt, das war laut und jetzt gehst du aber in die letzte Reihe.
Ich will das nicht, sagt man nicht. Ne?
Genau, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen, und diese ganzen und dann wundern wir uns, dass das Ich immer kleiner wird. Ne? Wir dürfen dann sagen wir Mann und so weiter, weil wir das Ich vermeiden. Und einfach mal zu sagen, hey, pass mal auf, ich empfinde das jetzt so und so. Das ist nicht egoistisch, dass ich das sage. Aber wir haben da auch ganz viel bei meinem Mann aufgedröselt, der dann auch immer so dieses Ich vermieden hat, ne? Sondern dann manchmal so ein bisschen der Angst hatte, zu sagen, was er möchte. Und ich sage, jeder kann mir sagen, was er möchte, auch unsere Kinder. Und das ist nicht frech oder vorlaut, sondern das ist das, was wichtig ist. Also wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer soll es denn sonst tun?
Das stimmt, das stimmt. Das ist ein richtig schöner Schlusssatz. Ich bin wichtig und ich bin der einzige Mensch, der sich für mich sorgen kann. Und das gilt für jeden und dann ist für jeden gesorgt. Ne? So gut geht das. Ja. Ja, danke schön, Sheila. Danke für das wundervolle Interview. Ich bin richtig wieder energiegeladen. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.